Hallo und herzlich willkommen zurück wieder zum Equinamic Podcast. Heute ist die Episode 48 für dich am Start. Mein Name ist Laura Wildschut-Hummel. Ich durfte die Dr. Melanie Kruse interviewen und wir haben vor allen Dingen über das Thema Reha-Training gesprochen. Nach Verletzungen, wenn ihr das Pferd wieder antrainieren müsst, das hattet ihr euch ja auf unserem Instagram-Kanal in den Umfragen gewünscht. Und vor allen Dingen darauf geht sie ein, aber noch ein ganz interessante andere wichtige Punkte, wie ich finde. Und es geht darum, das Reha-Training so zu gestalten, dass der Pferdebesitzer auch wirklich einen langfristigen Erfolg hat. Also ein langfristig gesundes Pferd und dann auch hoffentlich gar keine Probleme mehr im Anschluss hat. Genau, bevor wir starten, nochmal ganz kurz wieder der Hinweis auf unseren Podcast-Partner. Das ist helden.de. Schau da mal rein, unten in den Shownotes findest du einen super Rabattcode, den du für dich nutzen kannst. Meine beiden Pferde sind dort haftpflichtversichert und es gibt einen Wechselservice, wirklich richtig guten Kundenservice. Und schau mal rein, nicht nur die Pferdeversicherung, sondern auch alles, was man heutzutage so braucht. Genau, und ich freue mich wie immer auch über dein Feedback und bin natürlich auch für Wunschthemen offen. Alles Gute, womit wir die Pferdewelt ein kleines bisschen besser machen können. Los geht's! Ja, hallo Melanie, schön, dass du die Zeit gefunden hast, dass wir heute endlich mal zusammengekommen sind und herzlich willkommen im Equinamic Podcast.
Ja, hallo.
Stell dich doch erst einmal kurz vor. Wer bist du überhaupt und was machst du so in der Pferdewelt?
Genau, mein Name ist Melanie Kruse. Ich bin Tierärztin und habe seit einigen Jahren eine Praxis für manuelle Pferdetherapie. Das heißt, ich behandle Pferde chiropraktisch, osteopathisch und physiotherapeutisch und checke natürlich im Rahmen der Behandlung auch die Ausrüstung wie Sattel und Trense. Und das ist tatsächlich mein täglicher Job.
Ja, was ja aber doch auch sehr umfangreich ist und gleich werden wir da noch mal ein bisschen tiefer ins Thema reingehen. Vorher stelle ich dir noch mal kurz unsere Kennenlernfragen. Also die sind ja immer ein bisschen anders. Das heißt, du weißt ja auch noch nicht, was auf dich zukommt. Aber es ist ganz einfach. Also du bekommst zwei Begriffe und du wählst einfach einen aus. Ja. Ganz einfach. Musst du nicht unbedingt erklären, kannst du je nachdem, wie du willst. Der erste wäre Shetty oder Tinker?
Dann eher Tinker. Die mag ich sehr gerne von ihrem Gemüt und von der Zeichnung. Und irgendwie hatte ich bisher immer nette Tinker-Patienten.
Oh, das hört sich sehr, sehr positiv an. Sehr schön. Okay, Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Viel Kaffee oder?
Nee, nicht viel Kaffee. Ich bin sozusagen eher ein Milch mit Kaffeetrinker, also so ein Latte Macchiato-Mensch.
Oh ja, ja, definitiv. Das hört sich gut an. Okay, Dressurreiten auf dem Platz oder der Ausritt im Gelände?
Definitiv der Ausritt im Gelände.
Okay. Ja, schön.
Mehr der Freizeitreiter, du wild durch die Natur.
Wild, okay. Sehr schön. Ja, vielen Dank. Du warst ja ursprünglich du bist ja Tierärztin, studierte und du hast ja vorher ganz normal in der Fahrpraxis auch gearbeitet. Was hat dich denn dazu bewegt, jetzt in diese therapeutische Arbeit mehr reinzugehen? Weil das, was du jetzt machst, ist ja schon nochmal ein anderer Bereich.
Genau, also gut, natürlich, das Tierarztwissen, das behält man ja und man hat zwischendurch halt auch Tierarztfragen, die man da mal eben schnell beantwortet. Aber mir ging es vor allen Dingen um die Prävention, dass man halt den Pferden und auch den Reitern hilft, dass man die Pferde gut betreut, bevor überhaupt eine Lahmheit und irgendein Problem auftritt. Und das Zweite war so, als Tierarzt hat man halt irgendwie immer gefühlt wenig Zeit für Patient und Besitzer. Und das ist irgendwie immer schnell, schnell und es klingelt das Telefon und der nächste Notfall. Und irgendwie finde ich das jetzt sehr schön, dass man sich einfach die Zeit nimmt und ganz in Ruhe das Pferd behandelt. Und man bekommt dadurch ganz viele, auch schöne Momente mit den Pferden, die einfach im Rahmen dessen, wenn man als Tierarzt, muss man ja immer irgendwie meist unangenehme Dinge tun. Und ich finde, das hat einfach viel positivere Erfahrung für mich mitgebracht. Aber es war halt, ich habe es halt auch lange 15 Jahre habe ich Praxis gearbeitet. Man hatte auch dann einfach alles, oder nicht alles, aber vieles gesehen und irgendwie wollte ich mal was Neues machen und einen anderen Weg einschlagen.
Ja, ja, interessant. Und ich sehe auch, wie viel du dich da noch fortbildest. Das heißt, das ist ja auch noch ein Bereich, wo auch noch sehr viel möglich ist.
Ja.
Was für Pferde triffst du denn so in deinem Alltag? Also mit was für Problemen rufen die Besitzer dich an?
Ja, also
Sammelst du das?
das Hauptproblem sind Rittigkeitsgeschichten in jeglicher Art und Weise. Also sei es, das Pferd bockt, das Pferd mag irgendeine Hand sich nicht richtig biegen oder stellen. Es verweigert sich allgemein der Arbeit, dann auch so subtilere Sachen, dass man denkt, irgendwie das Pferd ist antriebslos und ja, aber unter dem Oberbegriff denke ich Rittigkeitsprobleme und ein bisschen gewandelt hat sich es auch, weil ich Tierarzt bin, dass viele meiner Kunden, die mich kennen, einfach sagen, ich rufe erstmal dich an, weil du kannst im Zweifel beides. Du kannst das Pferd angucken und mir sagen, dass es so lahm ist, muss jetzt erstmal orthopädisch von einem Tierarzt behandelt werden. Oder es ist einfach nur eine Taktunreinheit und das kannst du mit deiner Behandlung beheben. Das heißt, sie sagen immer, dann haben sie zwei Fliegen mit einer Klappe und haben gleich die doppelte Meinung dazu und können dann entscheiden, welchen Weg sie einschlagen, beziehungsweise gebe ich natürlich dann bei stärkeren Lahmheiten auf jeden Fall den Rat, das erst tierärztlich abzuklären und dann erst die Behandlung zu machen.
Ja, das ist natürlich auch super sinnvoll, anstatt da einfach so dran rumzudoktern. Das ist natürlich toll, dass du dann beides mitbringst, dieses Hintergrundwissen.
Ja.
Ja, sehr gut. Und ja, wir haben ja beim Instagram-Kanal vorher mal rumgefragt, wo so die ja, Wünsche sind, was sie gerne von dir hören wollten. Und da ging es vor allen Dingen um das Thema Antrainieren nach Verletzungen. Das ist ja sicherlich auch ein Punkt, der in deinem Alltag eine Rolle spielt, dass du mal immer wieder Pferde triffst, die gerade irgendein Thema durchhaben oder vielleicht auch sogar ja vor dem Anreiten, also ganz neues Antrainieren. Ja, wie weit kommt dir das so über den Weg, dieses Thema des Antrainierens generell?
Ja, also es sind halt letztendlich sind es drei verschiedene Dinge. Das eine ist ja das Antrainieren, nachdem das Pferd eine Verletzung und Problematik hatte. Das zweite ist das Antrainieren oder nochmal wieder Muskulatur aufbauen, nachdem die Pferde in ein ja muskuläres Defizit oder Disbalance geraten. Der ja schlimme Begriff Trageerschöpfung, das ist es ja nicht immer, sondern einfach, dass die Muskulatur, die dafür da sind, oder da ist, den Reiter zu tragen, dass die einfach nicht so gut ausgebildet ist, dass das Pferd den Reiter tragen kann. Das heißt, da kann man halt mit dem Training was machen und dann gibt es die ganz jungen Pferde. Ich habe vor allen Dingen eben den Bereich dieses Trainings nach der Verletzung mir angeschaut, weil ich das oder weiß, weil ich selber Tiermedizin studiert habe, dass zumindest zu meiner Zeit das Training und auch allgemein die Biomechanik des Pferdes überhaupt kein großes Thema war. Da wurden immer die Sehnen und die Arthrose im Gelenk immer irgendwie alles einzeln gesehen und gar nicht in ja, biomechanischen Zusammenhängen. Und ja, den Trainingsplan nach Problemen oder nach orthopädischen Problemen, den ich nach wie vor antreffe, ist dieser 4 Wochen Plan mit wir reiten 20 oder wir 20 Minuten Schritt. Und dann 5 Minuten Trab in der ersten Woche, 10 Minuten in der zweiten und 15 in der dritten. Und ab der vierten kann man dann Galopp dazu nehmen.
Und das jeden
Und
Tag wohlgemerkt, ne? So ist
genau das jeden Tag. Und ja, einfach auch, was ich finde, was ich denke, sicherlich nicht alle, aber eben oft nicht beachtet wird, dass dadurch, dass das Pferd ja wegen seiner Problematik lange Pause hatte, dass in dem Zuge halt die gesamte Muskulatur, die fürs Tragen des Reiters zuständig ist, einfach ja, abgebaut wird, weil man muss ja sagen, dass innerhalb von 14 Tagen Muskulatur abbaut, die man 6 Wochen oder wofür man 6 Wochen braucht, um sie aufzutrainieren. Und dann muss man sich überlegen, wenn ein Pferd 12 Wochen steht und nur 10 Minuten morgens und manchmal noch 10 Minuten abends Schritt geht, dass da einfach ein totales muskuläres Defizit ist. Und dann ja, kommt die Empfehlung, jetzt könnt ihr wieder reiten. Das Pferd ist lahmfrei, jetzt könnt ihr wieder reiten. Und das ist für mich halt einfach, dass da eine große Lücke klafft und einfach die Gefahr, dass wieder Schäden erneut auftreten, weil man einfach ja das Pferd nicht richtig muskulär vorbereitet hat, um es wieder zu reiten. Und da ist so das, wo ich denke, wo man unbedingt ja ein Umdenken herbeiführen muss und einfach auch das offen mit den Pferdebesitzern kommunizieren muss, dass die halt auch wissen, dass es andere Möglichkeiten des Auftrainierens gibt und sicherlich auch sinnvollere, und ich denke, dass das auch für die Tierarztpraxen die orthopädisch arbeiten, sinnvoll ist, weil die dann wiederum weniger Rezidivraten haben, so zumindest meine Meinung. Wenn man das Training, Reha-Training richtig macht, hat man auch weniger Rückfälle.
Ja, und vielleicht dauert der Prozess dann etwas länger, aber man hat ja langfristig viel mehr davon, ne? Als wenn wieder der Tierarzt kommen muss und es sogar Folgeschäden gibt.
Ja, es ist halt einfach immer, glaube ich noch, es muss auch natürlich in der Reiterwelt ein Umdenken passieren, weil für viele Reiter ist es schon eine hohe Strafe, dass das Pferd jetzt ein Problem hat mit den Beinen und sie nicht reiten dürfen, sondern erstmal nur führen. Und dann sind sie ja Gott froh, dass endlich der Tierarzt gesagt hat, jetzt ist es lahmfrei und sie können wieder drauf. Und wenn man dann sagt, nee, nee, eigentlich muss das mindestens jetzt nochmal 8 Wochen vom Boden auftrainiert werden, dann ist es halt die Frage, ob auch die Besitzer da einfach den Weg mitgehen. Und ich glaube, das Einzige, wie man denen das, ja, beibringen kann, ist, dass man denen halt das Wissen dazu vermittelt und einfach ihnen erklärt, warum das so ist und nicht, dass wir sie weiter bestrafen wollen, dass sie zu Fuß neben dem Pferd hergehen, sondern dass wir eigentlich möchten, dass sie dann ein langfristig gesundes Pferd haben und dafür müssen sie halt noch mal ein paar Wochen weiter durchhalten.
Ja, genau. Ja, und das hat ja auch alles Hintergründe, ne? Also wir haben ja schon mal drüber gesprochen, es hat die Gewebearten brauchen eine gewisse Zeit, um sich anzupassen. Daher ist dieser tägliche Trainingsreiz auch gar nicht so super sinnvoll.
Genau, also man sagt ja, Muskulatur braucht 48 Stunden. Das heißt, man sollte nur jeden zweiten Tag einen, ja, man sagt dazu überschwelligen Reiz, also etwas trainieren, was die Muskulatur an seine Grenzen bringt. Und dann muss man einen Tag pausieren oder bei einem gesunden Pferd was anderes tun, damit sich diese Muskulatur aufbaut. Und bei Sehnen ist es ja noch länger, es ist sogar 72 Stunden. Das heißt, gerade bei Sehnenerkrankungen sollte man halt diesen Trainingsplan anpassen, dass man halt jeden zweiten Tag nur eine Steigerung vornimmt. Und die Steigerung ist ja zum einen, dass man die Länge des Trabs verändert, als auch eben die Untergründe ändert. Also es ist ja, kann man eben in verschiedenen Sachen variieren. Aber wichtig ist der neue Reiz erst nach 72 Stunden bei der Sehne und dass man eigentlich die Sehne ja überfordert, wenn man jeden Tag das macht.
Ja, vor allen Dingen noch mal mehr nach dieser langen Stehzeit, ne? Wie du schon
Ja.
sagst, weil ja da sowieso das System schon geschwächt ist.
Genau, man fängt ja quasi genauso, es ist quasi so geschwächt, als hätte man ein Jungpferd, weil einfach die Muskulatur komplett ja, auf Richtung Weidepferd, junges Weidepferd zurück sich abbaut. Und das ist halt vielen, glaube ich, überhaupt nicht bewusst, dass das so schnell geht, dass man halt in 12 Wochen das passiert. Und es trägt natürlich auch dazu bei, dass diese Trainingsanweisung häufig eben heißt, 10 Minuten Schritt. Da bin ich auch der Meinung, dass man das deutlich länger, jetzt nicht in der ersten und zweiten Woche, nachdem man den Sehnenschaden diagnostiziert hat, aber wenn die Entzündungszeichen weg sind, die Wärme, die Schwellung, gut, nicht bei allem ist das, aber wenn der, ich denke, so nach 14 Tagen kann man halt auch den Schritt steigern. Und wenn ein Pferd halt dann mal eine Stunde oder anderthalb Schritt geht, dann ist es auch viel ausgeglichener und zufriedener und man macht halt für den Rest der Gewebe, weil man versucht ja die Sehne zu heilen, aber das Pferd hat ja nicht nur die Sehne, sondern auch den gesamten Körper, der darunter leidet unter Bewegungsmangel. Das ist halt ein Bewegungstier, ne? Und deshalb finde ich, es hat sich ja schon verändert, dass diese Boxenruhe, die strikte abgeschafft wird, außer für Frakturen oder Frakturverdacht. Ansonsten ist es ja schon weitergegangen, dass eine Sehne nicht mehr in der Box steht, sondern dass man schon wenn das Pferd nicht ja, ganz wild ist auf der Wiese, sie mit der Herde rauslassen kann oder zumindest ein größeres Stück mit abtrennen kann. Es hat sich ja schon verbessert, weil im Prinzip sind die Trainingspläne von früher halt einfach darauf ausgerichtet, dass für diese eine Sehne es am optimalsten ist. Und man hat halt den Rest des Körpers irgendwie vergessen zu der Zeit. Und es passiert schon was, aber für mich passiert halt einfach im Reha-Training noch nicht genug, weil ich habe diesen Reha-Plan ja 2004 schon in der Klinik gelernt. So, das sind jetzt fast 20 Jahre. Da muss sich doch meines Erachtens noch irgendwas verändern.
Ja, tatsächlich. Und würdest du sagen, also natürlich kommt es dann nochmal drauf an, was individuell für eine Verletzung vorlag wahrscheinlich, ne? Was für einen Grund das
Ja.
Pferd hat, weshalb es pausiert hat, wie man dann vorgeht mit dem Antrainieren. Aber gibt es so ein paar allgemeingültige Tipps in Anführungsstrichen, die du so mitgeben würdest?
Ja, also
Ein bisschen hattest du
genau.
gerade schon
Ja,
angesprochen
also,
mit Trainingsreiz.
genau, also für mich ist es halt vor allen Dingen so, dass man erstmal anfängt, dass man in den Wochen, wo man Schritt führt, das ist ja meistens die Schrittphase, ist ja vom Tierarzt vorgegeben, beziehungsweise geht man so lange Schritt, bis das Pferd quasi im Trab lahmfrei ist. Das kann man aber eben fängt man an auf dem harten Untergrund, so wie es empfohlen ist. Wenn man das dann 3, 4 Wochen gemacht hat, dann kann man auf den weichen Untergrund gehen. Dann kann man mal eine große Wolte einbauen. Man kann eben auch, dass man halt in der Halle Bodenarbeit, das heißt auf dem vierten, fünften, sechsten Hufschlag neben dem Pferd hergeht. Sicherlich geht es niemals darum, auf einem Zirkel zu longieren. Das ist auf jeden Fall bei fast allen orthopädischen Erkrankungen kontraproduktiv. Aber eben das Pferd auf weichem Boden, ganze Bahn oder ein großes Oval zu longieren, das ist halt auch sinnvoll. Oder dass man mal ein, zwei Stangen hinlegt, wo man das Pferd im Schritt drüber führt. Oder auch Cavalettis hochdreht, dass das Pferd da drüber klettert. Also nur im Schritt halt, dass man wirklich, dass es die Beine hebt, dass man halt viele Abwechslung halt auch schafft. Weil das Pferd braucht halt auch was für seinen Kopf. Wenn das halt jeden Tag die gleiche Strecke im Schritt geht, irgendwann springt es halt da im Quadrat und man hat da Probleme mit. Das heißt,
Ja.
man muss Abwechslung schaffen. Dann bin ich auch tatsächlich ein großer Freund eben von diesen Balance-Pads oder Stabilitätstrainern, also diese Kissen, also mit weichem, sehr weicher Untergrund oder Kissen, die sehr weich sind, die nachgeben, wenn das Pferd draufsteht, wo das Pferd einfach seine Tiefenwahrnehmung, seine Propriozeption trainiert und eben einfach sich selber auch gewisse Verspannungen lösen kann. Natürlich im ersten Moment nicht zwingend, wenn es jetzt am Vorderbein Problem ist, auf die Vorhand, sondern dass man sagt, man fängt hinten an. Ja, das sind so für mich die Sachen, dass man den Schritt länger, abwechslungsreicher gestaltet. Man kann auch dann irgendwann nach 6 Wochen auch mal querfeldein im Wald spazieren gehen. Also es sind einfach, dass man dem Pferd mehr Reize gibt im Rahmen der Schrittreha und dann, wenn der Tierarzt halt das gesund geschrieben hat und sagt, jetzt könnt ihr wieder loslegen, dann ist es für mich halt so, dass man den Trab halt nur jeden dritten Tag einbaut und dann den, ja, wenn man Tag 1 5 Minuten Trab macht, dann macht man Tag 2 und 3, reduziert man wieder auf das, wo man davor war und an Tag 4 macht man dann zum Beispiel 7,5 Minuten Trab und macht an Tag 5 und 6 diese 5 Minuten Trab. Und so, dass man halt im Prinzip immer nur jeden dritten Tag den neuen Reiz setzt und die anderen 2 Tage mit dem, wo man davor war, ja so ein bisschen spielen kann, indem man sagt, jetzt mache ich die Pausen so ein bisschen kürzer oder ich wechsle mal den Untergrund. Und ich glaube, man muss da einfach so ein bisschen kreativer werden im Rahmen der Gangart. Die muss man sicherlich beibehalten und die Zeit beibehalten, aber ansonsten glaube ich, dass man da einfach kreativer werden muss, weil ich glaube, nur so ist es auch möglich, dass ein Pferd eben diese ja, 12 Wochen Schritt und dann sind es ja meistens noch 4 bis 8 Wochen weiter, dass es das überhaupt auch mental mit durchhält und mit einem mitmacht. Ne?
Aber das waren ja jetzt auch schon so viele Vorschläge, dass das sogar, also auch für den Reiter ja auch ganz, oder für das Bodenpersonal in dem Sinne trotzdem auch total spannend sein kann, denke ich.
Ja.
Also, das ist ja nicht
Und man
jeden
noch macht noch selber was für seine eigene Fitness. Das
Tag.
ist ja so das Nächste.
Ja,
Dann ist ja auch dann einfach, dass man ja selber, ich meine, man soll strammen Schritt gehen. Das heißt, man ist da halt selber auch dabei. Und man muss, glaube ich, auch so ein bisschen die Scheu verlieren, weil viele sagen, ja, nee, ich kann mit meinem Pferd gar nicht raus. Ich sage, ja, dann nehmt ein anderes Pferd mit, was einfach ein ruhiges Pferd ist. Nehmt vielleicht fürs erste Mal schon, ja, lange Ausbinder oder sowas mit dran, dass ihr so ein bisschen das Pferd einrahmt, das ist nicht ganz so. Und dann nach einer Stunde sind die zufrieden. Also das ist halt einfach, ich glaube, man kennt immer nur diese, wir machen jeden Tag 10 Minuten. Ja, dann ist irgendwann die Energiereserve so voll, dass man sie irgendwann mal rauslassen muss. Ne?
ja, klar, genau. Ja, das heißt, es gibt Möglichkeiten, ne? Und sogar das kann ja auch, es geht ja auch immer um die Partnerschaft mit dem Pferd und ich denke, da kann man sich einander auch näher kommen, also mit so einer Arbeit.
Ja, das ist, glaube ich, immer noch so, ja, was heißt verteufelt, aber irgendwie ist immer noch, ich muss, darf nicht mehr reiten und ich muss am Boden arbeiten. Irgendwie hat das für viele noch so einen negativen Beigeschmack, aber diese Beziehung, die man aufbauen kann, wenn man mit seinem Pferd am Boden arbeitet, die hilft einem nachher auch super gut im Sattel. Also wenn das Pferd so ein Verhältnis zu dir aufgebaut hat, dann wird es auch den Sprung mal nehmen, auch wenn es nicht ganz passend ist. Also weil man einfach ein großes Vertrauensverhältnis aufbaut. Und ich glaube, zumindest die meisten meiner Pferdebesitzer, die so Bodenarbeit dann durchhaben wegen irgendeinem Problem, sagen dann am Ende, Mensch, das war irgendwie total gut für unsere Beziehung und am Ende hat es sogar richtig viel Spaß gemacht, auch wenn wir am Anfang dachten, oh nein, jetzt holt sie uns aus dem Sattel, was soll ich denn die ganze Zeit tun mit meinem Pferd?
Ja, das ist ja schön, hast du sie quasi überzeugt. Ja. Und ja, also wie hilfst du dann deinen Patienten? Die bekommen dann quasi so einen maßgeschneiderten Plan, um sich daran ein bisschen entlang zu hangeln. Oder wie läuft das? Weil du sagst, die Leute müssen kreativ werden, aber ich glaube, gerade das fällt vielen schwer.
Genau, also erstmal gibt es natürlich erstmal ein Gespräch, dass man sich sozusagen weiß, was die Leute so möchten. Gut, viele der Patienten kenne ich ja schon vorher als Behandlungspatient und irgendwann passiert halt mal die Lahmheit. Das heißt, man kann selber das Pferd vielleicht auch ganz gut einschätzen. Wenn das nicht so ist und das sind Pferde, die ich noch nicht aus der Behandlung kenne, dann würde ich natürlich erstmal ja ein Gespräch führen, dass man das Pferd so ein bisschen einschätzen kann, weil nicht mit jedem Pferd kann man alles machen und auch was sie bisher so gemacht haben, ein Pferd, was sonst nie ins Gelände geht, glaube ich nicht, dass es eine gute Idee ist, dann mit dem Gelände anzufangen, aber dass man das so ein bisschen abschätzt. Und dann ja, kriegen Sie erstmal dieses Schrittprogramm und da gebe ich halt so ein paar stichpunktartige Ideen. Und ja, natürlich wäre es wahrscheinlich sinnvoll für jeden so einen festen Plan, aber ich habe immer das Gefühl, dass man das auch irgendwie eigentlich von der Situation des Tages irgendwie abhängig machen muss. Und wenn man sagt, ja, Montag mache ich das und Mittwoch das und wenn aber das gerade irgendwie es regnet oder ja, ja, sie kriegen halt einfach Dinge, die man machen kann und wann sie davon was machen, im Rahmen der Zeiten, die gerade vorgegeben sind, in welcher Gangart sie sind und so weiter, das dürfen sie so ein bisschen freier entscheiden, weil ich glaube, das ganz strikt zu machen, ist irgendwie auch nicht zielführend, weil manchmal merkt man, das Pferd hat irgendwie ein bisschen Stress in der Herde gehabt und dann ist es vielleicht sinnvoller, was Ruhigeres zu machen. So, man muss das halt so ein bisschen, sie können halt, das, was ich habe, ist halt, man kann halt immer mit mir in Kontakt treten, wenn man irgendwie Fragen hat und man kriegt so einen groben Plan, aber eben ganz genau ins Detail finde ich halt schwierig, weil das von der Tagessituation abhängt.
Und so eine Behandlung würde die dann eher am Anfang des Reha-Plans stattfinden oder quasi gegen Ende, wenn das Pferd schon mehr im Training ist, also oder macht beides Sinn? Wie?
Also es kommt so ein bisschen drauf an, wie schmerzhaft das Pferd ist. Also wenn das ein sehr schmerzhafter Prozess ist, dann begleite ich das Pferd auch mit Behandlung, weil einfach andere Gliedmaßen und Strukturen überbelastet werden. Also wenn zum Beispiel Lahmheiten im Schritt schon präsent sind, dann bin ich schon dafür, dass man die Pferde halt auch zwischendurch die Kompensationen, die sie nun aufbauen und die Überlastung, dass man die behandelt. Aber grundsätzlich fahre ich so, dass ich sage, wenn der Tierarzt das Go gegeben hat, dass du wieder mit dem Training, also mit diesem Aufbautraining anfangen kannst, dann ist es sinnvoll zu behandeln, dass man dann mit einem ja halbwegs biomechanisch korrekt oder nochmal wieder von Blockaden befreiten Körper startet, dass man halt nicht schon mit einem komplett verspannten und schiefen Pferd anfängt, weil natürlich ist ein Prozess, der heilt und ein Prozess, der Schmerzen gemacht hat, macht was mit dem Rest des Körpers. Ja, dann das heißt, bevor es ins Training geht, behandle ich und dann sind es ja so 4 bis 8 Wochen, die das Training dauert und dann praktisch bevor ich das Go gebe, um wieder in den Sattel zu kommen, dann kommt halt nochmal ein Check, weil dann das eine ist ja, was die Theorie ist und dann muss ich halt sehen, haben sich wirklich die Muskeln aufgebaut, konnten sie das Training so umsetzen? Und dann sage ich halt so, jetzt ist es keine Lahmheit mehr aufgetaucht, die Muskulatur hat sich entsprechend aufgebaut, jetzt könnt ihr mit Reiten anfangen. Und das natürlich auch nicht jeden Tag, aber das wird halt dann nochmal kontrolliert.
Genau. Und du hast gesagt, anhand dieses Reha-Trainings soll das Pferd quasi wieder tragfähig oder tragfähiger werden. Woran entscheidet sich das oder was sind da wichtige Bereiche, die auftrainiert werden müssen? Wo legst du Wert drauf?
Ja. Also im Prinzip geht es um die Rumpftragemuskulatur. Da ist es vor allen Dingen eben wichtig, der Musculus serratus ventralis. Der zieht vom Brustkorb innen ans Schulterblatt, der Brustteil davon und der andere zieht von der unteren Halswirbelsäule von innen ans Schulterblatt. Darin hängt sozusagen der Rumpf wie eine Hängematte. Und man kann so als Laie und Pferdebesitzer ganz gut sehen, wenn quasi hinter den Schulterblättern diese sogenannten Löcher entstehen, dann weiß man, dass das Pferd noch nicht gut auftrainiert sind oder auftrainiert ist, weil dann das Pferd der Brustkorb eben tiefer hängt und die Muskeln nicht so trainiert sind, dass sie den Brustkorb entsprechend anheben müssen oder der Brustkorb dann entsprechend hochgehoben worden ist von der Muskulatur. Und gleichzeitig sind natürlich auch noch Teile der Brustmuskulatur auch wichtig für die Tragfähigkeit. Also das, wie ich es halt vor allen Dingen teste, ist, wo ist der Rumpf im Verhältnis zu den Schulterblättern. Also hängt der ganz unten. Das kann man halt auch, wenn man die Pferde aufwirbelt, einfach ganz schön sehen. Eigentlich sollte der Weg nach oben und nach unten ungefähr gleich weit sein. Wenn man aber gefühlt 10 Zentimeter nach oben holen kann, dann ist das Pferd hängt es halt einfach noch der Brustkorb zu tief und die Muskeln, die fürs Tragen sind, sind noch nicht korrekt ausgebildet.
Ja, das ist so dein Hauptmerkmal im Auftrainieren quasi. Also früher, man redet ja immer über die Hinterhand und die Hinterhand und die Hinterhand, aber genau, du bist
Genau,
ja,
also
ja.
natürlich ist es insgesamt diese Brückenkonstruktion, die man haben will, aber das ist sozusagen das Erste, was ich im Stand so sehen kann. Und dann gucke ich mir natürlich in der Bewegung an der Longe an, dass halt der Brustkorb schwingt, dass er halt hoch und runter geht, dass die Hinterhand unter den Schwerpunkt treten kann. Also diese Dinge kommen natürlich dann in Bewegung. Das kann ich im Stand, kann man natürlich, sieht man auch einige Dinge an der Hinterhand, aber ich glaube, das ist schwierig, dass der Pferdebesitzer das alles so gut erkennen kann. Also da gibt es für mich natürlich auch noch Dinge, worauf ich achte, also wie die Beckenposition ist, wie die lange Sitzbeinmuskulatur, ob die angespannt ist oder nicht, ob der Brachiocephalicus, also der Oberarm-Kopfmuskel am Hals, der ja gerne verspannt, ob der locker ist. Also es gibt verschiedene Muskeln, die man testen kann, aber ich finde für den Laien ist es halt immer besonders eindrucksvoll, diese ja coolen hinter den Schulterblättern. Das finde ich, können die halt sehr gut beobachten und beurteilen, wie das Pferd dort eben das auffüllt und man das Gefühl hat, das Pferd wird größer, weil der Brustkorb einfach an eine andere Position gehoben wird.
Ja. Ja, und das ist natürlich diese Tragfähigkeit, auch was man sich bei einem gesunden Pferd erhalten muss.
Ja.
Genau, hast du dafür nochmal Tipps, was dafür gut ist oder was da auch wichtig ist, worauf man achten müsste, könnte? Jetzt beim, in Anführungsstrichen, noch gesunden
Gesund, ja, das ist halt tatsächlich so zum Teil in
Pferd, ne?
Anführungsstrichen, weil es ist natürlich schwierig, weil ein Großteil der Pferde, die ich sehe, ist eben nicht komplett perfekt in dem Rumpftragemuskulatur.
Obwohl sie normal trainiert werden, also.
Genau, obwohl sie normal trainiert werden, aber weil ich das Gefühl habe, dass insgesamt einfach ja noch viel Umdenken passieren muss. Wie wird ein Pferd korrekt geritten und wann läuft es über den Rücken und wann läuft es nicht über den Rücken? Ich glaube, es wird halt häufig nicht, der Blick ist, glaube ich, noch einfach nicht geschult, dass man halt sagt, ich sehe, wenn ich mein Pferd longiere, ob das vernünftig über den Rücken läuft. Zumindest ist es die Erfahrung an Kunden, die ich habe. Ich sehe ja auch nicht alle Pferde, aber ich merke halt einfach, dass viel noch falsch läuft, aber eben nicht mit Absicht, sondern einfach, dass das Wissen fehlt, dass die Blickschulung fehlt, dass sie sich Mühe geben beim Longieren, aber ich dann sage, ja, aber das Pferd läuft zwar hier im Kreis, aber es arbeitet eigentlich nicht. So, und das ist das, wo ich es schwierig finde, wo ich einfach immer noch hoffe, dass es natürlich nicht so, ja, ich bin halt kein Bereiter, dass ich sagen kann, ich habe diese ganze Know-how, wie man den Leuten das alles beibringt. Das heißt, da finde ich es halt auch noch eine große Lücke, dass es Trainer gibt, wo man einfach hin weiterempfehlen kann und sagen kann, ja, das sind jetzt meine Vorschläge, aber nehme dir Stunden im Rahmen der Bodenarbeit. So, und das ist das, was ich finde, was auch noch viel mehr kommen muss, weil es sind alle beim Reitunterricht und beim Reiten, aber die Tatsache, dass man auch die korrekte Arbeit am Boden erlernen muss und vor allen Dingen sehen muss, wann macht mein Pferd eine reelle Arbeit und benutzt seine Muskulatur und wann nicht. Das, ja, finden die meisten oder ja, fehlt es an Wissen meines Erachtens. Weil, ja, weil ich das irgendwie, weil ich sehe halt einfach so viele Pferde und ich weiß, dass eigentlich die Besitzer ihr Bestmögliches tun und nicht mit Absicht ihr Pferd in diesen Zustand gebracht haben. Ne?
Ja, genau. Ja, du tust ja schon dein Bestmöglichstes. Genau, du sprichst an, dass die Trainer da natürlich auch in der Verantwortung sind. Wo kann denn der Pferdebesitzer an sich, der jetzt unser Gespräch hört, und hast du da Tipps, wo man sich auch selber nochmal weiterbilden kann, wenn man jetzt dich nicht in der Nähe hat und vielleicht auch trainingsmäßig das gerade eher schwierig ist?
Ja, also ich bin ja sehr begeistert von den beiden Mädels von Osteodressage. Die haben gerade auch tatsächlich drei verschiedene Trainingspläne dort eingestellt. Einmal Reha, einmal praktisch normales Reiten und einmal Reiten auf Turnierniveau, die für mich sehr viel Sinn und Verstand haben, die eben ja einfach auch die Therapie oder das biomechanische Wissen, was man hat aus im Rahmen der Ausbildung der Osteopathie. Und die zweite von denen ist ja Trainerin. Und diese beiden, ja, das Wissen von beiden gemeinsam macht einfach das super gut. Also das ist für mich einfach, wo ich sage, das ist halt beides mit drin.
Ja.
Und ja, das wäre für mich das, wo ich denke, was ich am ehesten empfehlen kann. Dann hat auch Dr. Veronika Klein von Kernkompetenz Pferd hat ja auch so einen Trainingsplan für Freizeitpferde, weil das ist halt auch noch so ein Punkt, den sie anspricht, dass viele Menschen einfach ihre Pferde, ja, was heißt kaputt schonen, aber dass sie gar nicht wissen, dass das, was sie tun für ihr Pferd, einfach gar nicht anstrengend ist. Das heißt, dieser am Anfang des Interviews erwähnte überschwellige Reiz quasi gar nicht ausgeübt wird auf das Pferd. Das heißt, es kann sich gar nicht verbessern, weil das Training gar nicht intensiv genug ist für das Pferd.
Ja.
So, das heißt, da ist auch noch mal ein anderer Ansatz, dass man und das, die macht das über Pulsmessung, dass man einfach überhaupt mal merkt, wann ist es für mein Pferd anstrengend und wann ist es nicht anstrengend.
Ja.
Gut, ich glaube, wenn man sein Pferd kennt, braucht man nicht zwingend die Pulsmessung, aber das ist halt auch wieder, wo ich sage, man muss halt lernen, woran sehe ich, dass es für mein Pferd anstrengend ist oder zu anstrengend. Aber ich glaube, die meisten kommen halt im Freizeitbereich gar nicht an, zu anstrengend. So, und das ist
Ja.
so für mich der andere Ansatz, wo man sich fortbilden kann. Aber ich finde, dass da halt immer mehr kommt. Also ich muss sagen, dass da gerade in den sozialen Netzwerken ein wahnsinniges Umdenken stattfindet. Und einfach immer mehr darauf geguckt wird, wie kann ich trainieren und wie kann ich dem Laien beibringen, diese Sachen zu sehen oder was man an Übungen mitgeben kann, damit man das einfach, das Pferd biomechanisch korrekt trainiert wird. Und das ist im Umbruch und ich hoffe einfach, dass sich da in den nächsten 10 Jahren noch was tut.
Das hört sich ja schon super an und das beobachte ich auch. Also ich glaube, da kommt ganz viel. Ich glaube, die Pferdebesitzer selber werden auch aufmerksamer tatsächlich. Und das geht hoffentlich zumindest alles schon mal in eine richtige Richtung. Würdest du sagen, bei den Tierärzten tut sich auch was? Das hast du ja
Ja.
angesprochen, dass du da ein bisschen skeptisch bist, so was da vermittelt wird.
Ja, also natürlich weiß ich jetzt nicht, mein Studienabschluss war 2004, das heißt, es ist auch schon ein bisschen was her und ich denke, da tut sich auch einiges. Ich denke, oder ich weiß, vor allen Dingen in den großen Kliniken ist da ein sehr großes Umdenken, weil sie mittlerweile eben auch Menschen angestellt haben, die diese Ausbildung haben. Und es wird halt eben, ja, fächerübergreifend eben nicht nur die Sehne an sich gesehen, sondern der Rest des Körpers. Das heißt, da finde ich schon, dass da was passiert. Und auch arbeite ich schon mit den Tierärzten hier in meiner Region eng zusammen und dass man halt sich über Wissen austauscht. Aber eben, es ist noch, ja, es ist noch viel zu tun. Und das natürlich, ich bin natürlich insoweit ein gutes Bindeglied, weil ich eben Tierarzt und Therapeut bin. Dann, ja, kann man halt einfach versuchen zu vermitteln, weil man nun diese Tierarztsachen auch kennt. Ich habe 4 Jahre in einer orthopädischen Klinik gearbeitet. Das heißt, man hat auch diese ganzen orthopädischen Dinge, kennt man. Und ich hoffe einfach, dass ja alle gemeinsam dran arbeiten und vor allen Dingen einfach auch jeder mal so über seinen Tellerrand schaut und einfach mal guckt, was da möglich ist. Weil für mich geht es halt nicht, dass man einfach ja Pferde spritzt und dann aber nicht mit dem Trainingsplan um die Ecke kommt. Also für mich gehört halt das Ganze dazu. Und das hoffe ich, dass das einfach kommt. Und ich glaube, dadurch, dass es präsent ist, wird es hoffentlich ja relativ zügig gehen.
Ja, sehr schön. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Wo können dann unsere Zuhörerinnen noch mal mehr über dich finden oder wo können sie dich finden, noch mal mehr von dir erfahren?
Ja, also im Prinzip bin ich auf Instagram und auf Facebook unter Dr. Melanie Kruse. Und unter drmelaniekruse.de gibt es auch meine Homepage. Ja, und am besten schreibt man mich tatsächlich einfach an über WhatsApp. Die Nummer ist sowohl in Instagram als auch auf Facebook hinterlegt.
Wunderbar. Ja, dann vielen Dank und noch viel Erfolg und viel Spaß mit den Pferden.
Ja, gerne doch.
Tschüss.
Tschüss.